Paradiso. Von RBB Kultur.
Die Hindu-Samaj-Demo ist längst vorbei, hat aber überall ihre Spuren hinterlassen. Auf dem Heimweg von der Schule treten wir auf Flugblätter mit Bildern der Verschwundenen. Ich hebe eins auf. Bahadurs Foto auf dem Flugblatt ist dasselbe, das uns Bahadurs Ma gegeben hat, nur in Schwarz-Weiß. Man kann also nicht erkennen, dass er ein rotes Hemd anhat. Omvirs Haar ist ordentlich aus der Stirn gekämmt und er grinst in die Kamera. Anshal trägt ein Salwar Kamis mit einer Dupatta über dem Kopf und sieht überhaupt nicht aus wie eine Bordelldame. Chandnis Gesicht ist schmal und körnig. Unter den Fotos steht: Lasst unsere Kinder frei. Jetzt. Haben Sie etwa gesehen, dass es ein Muslim war? Dass Sie jetzt rumlaufen und so einen Unsinn verzapfen? Paris schlägt gegen das Flugblatt in meine Hand. Biomkesh Bakshi hätte sie ausgelacht, sage ich. Wir sollten zu Chandnis Haus gehen, schlägt Paris vor. Vielleicht sehen wir dort was Verdächtiges. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Samaj weiterhin gute Menschen für böse Taten verantwortlich macht. Sie versucht, Faiz aufzumuntern, denn seine Laune ist auf dem Tiefpunkt. Sie fragt eine Frau, die von unzähligen Gewürzsäcken umgeben am Straßenrand sitzt, ob sie weiß, wo Chandnis Familie wohnt. Die Gewürzverkäuferin zeigt nach links oder rechts. Ich bin mir nicht sicher, aber Paris scheint es verstanden zu haben. Wir kommen am Laden des Fernseh-Chacha vorbei, der geschlossen ist, wie freitags alle muslimischen Geschäfte im Budbazar. Wenn ich Muslim wäre, hätte ich meinen Laden auch nicht aufgemacht, solange Quater und seine Gang draußen ihre Drohungen skandieren. »Geh doch nach Hause, Faiz«, sagt Paris, und betrachtet die mit einem Vorhängeschloss gesicherten Rollläden. »Wäre vielleicht sicherer.« »Halt einfach den Mund, okay?« gibt er zurück. Die Gasse endet an einem offenen Platz, so groß wie drei unserer Häuser und auf einer Seite von Müllbergen gesäumt. Die sind schon so lange hier, dass sie hart wie Felsen geworden sind. Ziegen suchen zwischen uralten, zerfetzten Plastiktüten nach was Essbarem. Auf der anderen Seite der Lichtung steht der Transformator, ein großer, geriffelter Metallkasten, der dem Stromanbieter gehört und von einem hohen Eisenzaun umgeben ist. Ein abgeschlagener Kopf der Göttin Saraswati mit einem gezackten Riss auf dem entsetzten Gesicht liegt im Unkraut, das um den Transformator wächst. Ein schreckliches Omen. Auf einem weißen Schild am Zaun steht in roten Buchstaben »Vorsicht, Hochspannung«. Und darunter prangt ein Totenschädel mit riesigem Mund und schiefen Zähnen. Er grinst. Aber es ist ein böses Grinsen. Die Gitter sind mit Jasminzweigen und Ringelblumen geschmückt. Vielleicht ist der Ort ein Tempel für die geschändete Göttin. Zu Diwali oder Janmastami schleppt Ma mich immer in die Tempel um den Budbazar. Aber hier waren wir noch nie. Unser Basti ist ziemlich groß. Die Leute sagen, es hätte mehr als 200 Häuser. Deshalb kennt Ma trotz ihres viel zu mächtigen Handynetzwerks nicht alles und jeden. Zwei Jungs rennen auf den Platz und brüllen sich gegenseitig an. Der eine schlägt mit einem Stock auf den anderen ein und die Striemen auf seiner Haut färben sich in Sekundenschnelle von weiß zu rot. »Wisst ihr, wo Chandnis Haus ist?« fragt Paris die beiden. »Chandni, das Mädchen, das vermisst wird.« Der Junge mit dem Stock zeigt in die Richtung der Häuser jenseits des Platzes. »Geradeaus«, sagt er. Dann schlägt er weiter auf seinen Freund ein. Wir gehen auf den Rand des Platzes zu, wo sich die Straße in zwei Gassen teilt. Eine führt schnurstracks zu Chandnis Haus, wenn der Junge recht hat. Die andere biegt nach rechts ab, Richtung Schnellstraße. »Scheint so, als ob sich alles rings um diesen Transformator-Tempel abspielt«, sagt Paris. »Was alles?«, frage ich. »Bahadur hat in der Reparaturwerkstatt des Fernseh-Chachas gearbeitet. Und die ist ganz in der Nähe. Genau wie die Häuser von Anshal und Chandni.« »Omvirs Haus nicht«, erinnere ich sie. »Vielleicht ist er hergekommen, um mit dem Fernseh-Chacha zu reden, so wie wir. Das ist ein guter Ort, um Leute zu entführen. Nachts muss es hier sehr einsam sein. Selbst jetzt ist es fast menschenleer. Möglich, sage ich, aber ich sage es traurig. Ich hatte alle Hinweise und habe den Schluss nicht gezogen. Paris schon. Ihr Gehirn verknüpft alles mit Lichtgeschwindigkeit. Paris ist Feluda, Biomke Spakschi und Sherlock auf einmal. Ich dagegen bin nur ein Assistent. Der Ajit, Topsche oder Watson-Typ. Beschuldigst du schon wieder den Fernsehjudger? Fragt Faiz. Woher weißt du eigentlich, dass der Entführer ein Mensch ist und kein böser Djinn? Vielleicht lungern Djinns hier genauso rum wie Verbrecher in einer Theka, sage ich. Das muss ihr Ada sein. Ja, das Shaitani Ada, sagt Faiz. Bedeutet Shaitan nicht Teufel? Frage ich. Böse Djinns heißen auch Shaitan, erklärt Faiz. Wieso startet ihr nicht eure eigene Show? Ihr könnt sie Djinn Patrol nennen und euch euren Unsinn dafür aufsparen, spottet Paris. Wir hätten Millionen von Zuschauern, sage ich. Paris kann nicht länger an uns rumnörgeln, denn wir stehen vor Chandnis Haus. Dass es ihr Haus ist, wissen wir, weil sich eine Menschenmenge davor versammelt hat. Einige Gesichter erkenne ich wieder. Quarter, den Bügelwalla, Anchas Papa und Darulalu. Vor der Tür sitzt ein Mädchen mit einem Baby auf dem Arm. Dahinter steht eine Frau im Schatten, das Gesicht halb verdeckt von ihrem Paluf. Chandnis Paar vermutlich. Das Haus hat keine Tür, nur ein zerrissenes Bettlaken. Die meisten Männer in der Menge tragen safrangelbe Kleidung. Sie müssen zur Demonstration des Samaj gehören. Nur Quater trägt wie üblich schwarz. Ich finde wirklich, dass du hier nicht sicher bist, sagt Paris zu Faiz. Quater weiß nicht, dass er Muslim ist. Niemand kennt uns hier, sage ich, obwohl sich mir der Magen umdreht. Und das nicht etwa von dem alten Reis mit Kadi, den man uns zum Mittagessen aufgetischt hat. Faiz wirkt so verängstigt wie ein Hund im Netz eines Hundefängers. Trotzdem sagt er, ich bleibe hier. Irgendwem will er es zeigen. Vielleicht ja sogar uns. Ein Mann mit safrangelbem Umhang und einer klappernden Rudraksha-Mala um den Hals tritt aus Chandnis Haus. Es ist ein Baba. Aber ich weiß nicht, was für einer. Es gibt zu viele Babas im Bootbazar. Ich recke den Hals, um besser sehen zu können. Direkt hinter dem Baba steht der Pradhan. Ich habe ihn seit Monaten nicht gesehen. Sein schwarzes Haar glänzt, als würde die Sonne drauf scheinen, obwohl auch heute die Luft vom Smog getrübt ist. Er ist ein dünner, kleiner Mann in einer weißen Kurta mit passender Hose, einer Haifa-goldenen, bis zum Hals zugeknöpften Weste und einem losen, safrangelben Schal. Er spricht mit Quater, der sich zu ihm runterbeugt, damit er ihm direkt ins Ohr flüstern kann. Jemand versucht, sie zu unterbrechen, aber der Pradhan winkt ab. Der Baba setzt sich auf ein Charpai. Die Leute umfassen seine Füße und berühren den Saum seines Umhangs. »Du hattest so recht, Baba«, ruft ein Mann. Er kniet, sein Kopf ist gesenkt, aber trotzdem erkenne ich ihn wieder. Ich erzähle Paris, dass es der Ringer ist, der zu Dutaram gesagt hat, Kinder sollten nicht arbeiten. »Psst, sei still«, zischt mich ein Chacha an. »So recht«, sagt der Ringer zu Baba. »Bevor deine strahlende Gegenwart Licht auf die hässliche Wahrheit in diesem Bastille warf, haben wir nicht erkannt, dass es die Muslime sind, die uns so viel Leid zufügen.« Er fällt dem Baba zu Füßen. Der richtet ihn an den Schultern wieder auf und klopft ihm auf den Rücken. Drei wuchtige Hiebe mit der geballten Faust, direkt auf die knochenharte Wirbelsäule. Der Ringer steht auf, um mit dem Pradhan zu sprechen, der noch immer hinter dem Baba steht und die Hände vor der Brust gefaltet hat. Normalerweise ignoriert er Leute wie uns. Jetzt aber hört er mit ernster Miene zu. Der Ringer muss einer seiner vielen Informanten im Bastille sein. Ma sagt, der Pradhan würde seine Informanten sehr gut bezahlen. Vielleicht kann sich der Ringer deshalb eine goldene Uhr leisten. Als nächster ist Anschalts Papa dran. »Baba«, sagt er. Es ist so eine Erleichterung, dass du hier bei uns bist. Sobald ich dich sah, hörte der Schmerz in meinem Herzen auf. Ich weiß, dass du mir meine Tochter wiederbringen wirst. Der Barber fährt sich mit der rechten Hand über den Bart. Wie durch einen Zauber sammelt sich Asche auf seinen Fingerspitzen. Er lässt sie in die ausgestreckten Hände von Anschas Papa rieseln, umarmt ihn und schlägt auch ihm dreimal auf den Rücken. Anschas Papa fängt an zu husten. Er ist so ein schwacher Mann. Ich glaube nicht, dass er seiner Tochter jemals was angetan hat. Er hat nicht mal die Kraft, ein kleines Kind wie Chandni hochzuheben. Ich glaube, wir müssen ihn von unserer verdächtigen Liste streichen. Darulalu steht auf und seine schlaffen Arme baumeln an den Seiten wie tote Äste, die jeden Moment zu Boden krachen können. Baba, sprich die Wahrheit. Kein muslimisches Kind ist verschwunden, lallt er. Die Worte verschliffen vom Fusel. Halt die bösen Muslime auf, Baba, halt sie auf. Ich werfe einen Blick auf Faiz. Er tut so, als würde es ihm nichts ausmachen, aber die Narbe neben seinem linken Auge zuckt. Sie ist doch noch ein Kind, sagt ein Mann hinter dem Baba, der neben Chandnis Ma steht. Er könnte ihr Papa sein. Die zotteligen Haare stehen ihm wie Flammen über der Stirn. Hindu oder Muslim, was hat das mit ihr zu tun? Wir verstehen dich, mein Sohn, sagt der Pradhan und dreht sich zu dem Mann um. Aber ob die bösen Menschen das auch tun? Ein Mann reicht dem Baba ein Glas Buttermilch, das er in zwei raschen Schlucken leert. Ein anderer gibt ihm eine Schale Belpuri, das er sich mit einem hölzernen Eisstiel in den Mund schaufelt. Ich frage mich, ob der Baba wie Mäntel ist. Vielleicht kann er Dinge reparieren, Geld wie Asche aus der Luft oder Decken aus dem Smog zaubern. Wie ich Chandnis Eltern bereits gesagt habe, verkündet der Baba, während er sein Beel von einer Backentasche in die andere schiebt, sollten sie eine spezielle Puja abhalten, um den Segen der Götter zu erlangen. Ihr, damit zeigt er auf Anschas Papa, Darulalu und den Bügelwaller, könnt ihnen dabei helfen. Die Leute, die auf dem Boden sitzen, singen Ram, 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 Ram. Der Baba stellt die Schale neben sich ab und belohnt jeden seiner Jünger mit einem Schlag auf den Rücken. So segnet er die Menschen, flüstert mir Pari zu. Ich habe von diesem Prügelbaba gehört. Segnet er sie oder schickt er sie ins Krankenhaus? Flüstere ich zurück. Pari kichert. Kinder, kommt her. Es ist der Baba. Keine Ahnung, wie oder warum er auf uns aufmerksam geworden ist. Alle richten ihre Augen auf uns. Und ich wünschte, sie würden damit aufhören und zu dem zurückkehren, was sie vorher gemacht haben. Das sind Bahadurs Freunde, sagt Darulalu. Anschas Papa mustert mich mit zusammengekniffenen Augen, versucht aber nicht, mich zu schlagen. Kräftige Hände schieben uns auf den Baba zu, und der küsst uns auf die Stirn. Sein Schnurrbart und Bart sind kratzig. Dann verpasst er uns einen Schlag auf den Rücken, und der Schmerz schießt mir rauf bis in den Kopf und runter in die Beine. Faiz schlägt er auch, was gut ist. Das bedeutet nämlich, dass er nicht weiß, dass Faiz Muslim ist. Ich werfe einen verstohlenen Blick auf Quarta und den Ringer, die hinter dem Prügelbaba stehen. Quarta grinst verächtlich, als er sieht, wie ich mir den schmerzenden Rücken reibe. Der Ringer flüstert dem Pradhan immer noch Basti-Geheimnisse ins Ohr. Er schaut zu uns rüber, lässt aber nicht erkennen, ob er mich vom Teestand wiedererkennt. Prügelbabas Worte begleiten uns, als Pari, Faiz und mich wegzerrt. In diesem Basti herrscht etwas sehr Böses, das nicht auf unsere Götter hört. Und es ist an uns, es zu stoppen, bevor es noch mehr Unheil anrichtet. Die Weihnachtsferien sind da. Und wir haben mehr Zeit, um unsere Verdächtigen zu beschatten, die keine Djinns sind. Pari hatte den Fernseh-Chacha schon von ihrer Liste gestrichen, ihn dann aber doch wieder aufgenommen, weil sein Laden in der Nähe des Shaitani Adda liegt. Faiz meint, Pari und ich sollten uns safrangelbe Klamotten zulegen, weil wir uns schon so aufführen wie Mitglieder der Hindu Samaj. Paris erklärt, wenn wir den Entführer schnappen, helfen wir allen, Hindus und Muslimen gleichermaßen. Observierungen sind 1A für Kinderdetektive wie uns. Ich kann Samosa mitnehmen, wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, seinen eigenen Schwanz zu jagen oder schmutziges Wasser aus Pfützen zu lecken. Heute sind wir in der Nähe des Fernseh-Chacha im Einsatz. Faiz schwänzt seine Arbeit und ist mitgekommen, weil er Angst hat, Paris und ich könnten den Fernseh-Chacha plötzlich der Kindesentführung bezichtigen und dann würden Quarta und die Anhänger des Samaj ihm den Bart anzünden oder ihm mit einem Schwert den Kopf abschlagen. Wir haben in den Fernsehnachrichten gesehen, was Muslimen alles zustoßen kann. Es ist schon seltsam, dass Quarta, unser Hauptverdächtiger, so tut, als wollte er den Entführer schnappen. Im Augenblick tarnen wir unseren Einsatz, indem wir so tun, als würden wir mit den Murmeln von Faiz Brüdern spielen. Jedes Mal, wenn wir eine Murmel schnipsen, wird Samosa so nervös, dass er laut gibt. »Warum musstest du diesen dämlichen Köter auch unbedingt mitnehmen?« fährt Paris mich an. »Weil er Fährten verfolgen kann.« »Jeder sieht uns wegen diesem Pakoda an«, sagt Paris. »Du weißt genau, dass er so nicht heißt. Kannst du dann bitte dafür sorgen, dass Chow Main die Schnauze hält?« sagt sie. Faiz sammelt die Murmeln ein und steckt sie in die Hosentasche. Vielleicht hat er Angst, dass Samosa eine fressen könnte. Ich gebe Samosa was von dem Zwieback ab, den mir Ma zum Frühstück vorgesetzt hat. Gut, dass er Zwieback mag und ich nicht. Ma glaubt, dass Runo, Didi und ich den ganzen Tag zu Hause sitzen und für die Prüfungen lernen, die am ersten Tag nach Schulanfang stattfinden. Aber sobald Didi ihre häuslichen Pflichten erledigt hat, geht sie zum Training. Wir stellen uns gegenseitig keine Fragen. Wir sind ganz gut darin, unsere Geheimnisse für uns zu behalten. Plötzlich kommt der Fernseh-Chacha mit zwei Kunden aus seinem Laden und sieht uns. »Ihr spielt sicher hier, weil ihr glaubt, Bahadur würde als erstes zum Laden zurückkehren, was?« sagt er. »Ihr seid wirklich liebe Kinder.« Er fragt, ob wir Tee wollen, und wir sagen nein, fühlen uns aber so mies wegen dem, was er gesagt hat, dass wir unsere Observierung abblasen und zum Shaitani Adda gehen. Da suchen wir nach Spuren, die der Entführer oder ein Djinn hinterlassen haben könnte. Finden aber nur den gewöhnlichen Müll, der in jeder Gasse im Bastille rumliegt. Bonbonpapierchen, Chipstüten, festgetretene Zeitungen, Ziegenköttel, Kuhmist, ein Rattenschwanz, der von der Mahlzeit eines Raubvogels übrig geblieben ist. Aus dem Unkraut starrt uns noch immer die geschundene Göttin Saraswati an. »Wir könnten den Erwachsenen von diesem Platz erzählen«, sage ich. »Vielleicht könnten Sie die Observierung übernehmen. Rund um die Uhr, auch nachts.« »Seit wann bist du dermaßen bescheuert?« explodiert Faiz. Das Amulett, das ihn vor bösen Djinns beschützt, baumelt an seinem Hals. Samosa jault. »Wenn du irgendwem von diesem Ort erzählst, beschuldigen die Leute 100 Pro den Fernseh-Chacha. Sie werden denken, dass er der Entführer ist, genau wie ihr.« Dann stampft er mit klackernden Murmeln in der Tasche davon. »Du hättest ihn nicht so aufbringen sollen«, sagt Paris. »Ich? Du warst doch diejenige, die den Fernseh-Chacha zum Verdächtigen erklärt hat.« Samosa fängt an zu bellen. »Das Shaitani Adda ist wirklich ein böser Ort voller böser Gefühle. Das ist jetzt klar. Selbst gute Freunde kriegen sich hier in die Haare.« Der erste Weihnachtstag ist auch der Tag der Hindu Samaj Puja, bei der sie unsere Götter bitten, das Böse aus dem Bastille zu verbannen. Selbst Ma hat sich den Vormittag dafür freigenommen. Ich habe meine üblichen Klamotten an, Ma dagegen trägt eine vergoldete Kette um den Hals und hat sich die Lippen rot geschminkt. Runo Didi glänzt in einem blauen Salwar-Kamis mit funkelnden Pailletten. Ma flicht ihr das Haar und Didi schimpft, dass sie es nicht richtig macht. »Als du kaum kleiner warst als Jay, bist du immer hinter mir hergelaufen und hast mich angefleht, dass ich dir das Haar so schön wie meins hochstecke«, sagt Ma zu Didi. »Du fandest mich wunderschön.« »Du bist noch immer wunderschön«, sage ich. Und Ma lächelt. Als sie mit Didis Haar fertig ist, gibt sie ihr noch ein paar Armreifen und eine silberne Kette. Jetzt sieht Rune Didi plötzlich viel älter aus, als hätte sie Geheimnisse, von denen ich keine Ahnung habe. Die Puja findet in der Nähe von Anschals Haus statt, aber näher an der Schnellstraße, damit die hohen Tiere der Hindu Samaj nicht durch den Unrat im Bastille stampfen müssen. Ich hoffe, dass die Männer vom Dorbar mit dem Discolichter Ganpati und die Rikscha-Fahrer Ma nicht verraten, dass sie mich schon mal gesehen haben. Vor dem Dorbar ist ein roter Baldachin erblüht, wie eine riesige rote Rose. Drunter liegen braune Teppiche auf dem Boden. In der Mitte hat jemand Feuerholz in einem Rechteck aus Ziegelsteinen aufgestapelt. Die Angestellten im Dorbar machen Puris. Das ist das Beste an der Puja. Am Ende der Zeremonie bekommen wir umsonst zu essen. Paris und Faiz tun mir leid. Sie verpassen ein echtes Festmahl. Paris Ma ist arbeiten gegangen und hat sie allein zu Hause gelassen, damit sie für die Prüfung lernt. Paris macht das nichts aus. Sie lernt ja gern. Das Pandal ist leer. Abgesehen von ein paar Hindu-Samaj-Leuten in ihren typischen safrangelben Umhängen. Sie stolzieren großspurig rum und zeigen den anderen, wo noch was geändert werden muss. Dann sehe ich eine Frau, die mit wirrem, offenem Haar auf uns zugelaufen kommt. Eine Decke rutscht ihr von den Schultern und schleift über den schmutzigen Boden. Sie setzt sich an den äußersten Rand des Pandal, nahe am Eingang, der zur Schnellstraße führt, und lehnt sich mit dem Rücken an einen Pfosten, der aussieht, als könnte er jeden Moment umkippen. Ma und ich gehen zu ihr. Runu Didi bleibt, damit wir unsere Plätze nicht verlieren. »Was ist los?«, fragt Ma die Frau, die ich jetzt wiedererkenne. »Es ist Chandnis Ma.« »Bringt ihr Wasser, schnell!«, ruft Ma den Männern im Dorbar zu. Einer der Männer kommt mit einem bis zum Rand mit Wasser gefüllten Blechbecher. Sie trinkt hastig, sieht Ma an und sagt, »Ich war im Polizeirevier.« »Warum?«, fragt Ma. »Ich wollte, dass Sie an der Puja teilnehmen, damit Sie hören, was der Baba über Chandni sagt, meine verschwundene Tochter.« Ma nickt. »Ich habe davon gehört.« »Aber diese Tiere haben mich hier geschlagen?« Chandnis Ma zeigt auf ihren Hals. »Hier?« Sie verdreht den linken Arm und fasst sich direkt unter der Bluse und über dem Sari an den Rücken. »Und auch hier.« Jetzt berührt sie ihre Beine. »Ich wollte von Ihnen wissen, warum Sie nicht nach meinem Kind suchen. Und Sie sagten, sind wir etwa deine Dienstboten oder was? Warum macht ihr Kinder wie die Kaninchen, wenn ihr euch nicht um sie kümmern könnt? Wir tun der Welt einen Gefallen, wenn wir euer Viertel einfach niederwalzen.« Ich denke an das Schild »Rattenköderstation« auf der Metallkiste direkt neben dem asphaltierten Bereich auf dem Schulhof, wo unser Mittagessen aus dem Lieferwagen geladen wird. »Geh mit deinem Kummer zu Baba«, sagt ein Mann zu Chandnis Ma. »Er wird dir helfen. Aber bei Hanuman, hör jetzt auf mit dem Gejammer. Wir haben eine Menge Geld ausgegeben, um diese Feier zu organisieren.« Chandnis Ma lächelt verlegen, zieht die Nase hoch und streicht sich mit rauen Händen übers Haar. Der Dorbarwala nimmt seinen Becher wieder mit. Ich weiß nicht, warum der Mann von der Hindu Samaj gesagt hat, dass sie eine Menge Geld für die Puja ausgegeben haben. Das Geld kam von uns. Jeder Hindu hat den Männern der Samaj gegeben, was er konnte. Sie sind mit einem Eimer rumgegangen, in den wir Münzen und Rupienscheine werfen sollten. Die Partei und ihre Schläger sehen so furchterregend aus, dass sich keiner getraut hat, Nein zu sagen. Jetzt, wo selbst der Baba auf unserer Seite ist, wird die Polizei ihren Ton schon ändern, sagt Ma zu Chandnis Ma. So ein heiliger Mann hätte früher Leute aus unserer Kaste keines Blickes gewürdigt. Die Dinge ändern sich zum Besseren. Sieh nur, selbst der Smog ist heute zurückgegangen. Allmählich treffen die Gäste zur Puja ein. Bevor sie das Pandal betreten, ziehen sie Schuhe und Chappals aus. Ein Samajmann beauftragt drei Jungs, über die Poma, Adidas und Nike-Schuhe zu wachen. Ma, Didi und ich haben vergessen, unsere auszuziehen. Dann tauchen der Prügelbaba mit dem Pradhan, Quarter mit seiner Gang und der Ringer auf. Vielleicht ist der Ringer doch kein Informant des Pradhan, sondern auch ein hohes Tier in der Partei. Ich drücke mich näher an den Pfosten, damit mich der Baba nicht auf den Rücken schlagen kann. »Mein liebes Kind«, sagt der Baba zu Chandnis Ma, »du hast so viel durchgemacht. Aber sorge dich nicht mehr, ich werde all deine Probleme lösen.« Chandnis Ma fällt ihm zu Füßen und fängt wieder an zu schluchzen. Ob aus Dankbarkeit oder weil sie so unglücklich ist, weiß ich nicht. Dann traktiert der Barber ihren Rücken dermaßen brutal, dass sie kaum wieder aufstehen kann. Nach dem Vorfall im Polizeirevier muss es ihr vorkommen wie eine zweite Trachtprügel. Wir bringen unser Chappes zu den jungen Wächtern, denn Ma und ich dürfen Chandnis Ma begleiten. Der Baba, der Pradhan, Quator und der Ringer setzen sich direkt ans Feuer. Unsere Plätze sind hinter dem Baba und gehören zu der traurigen Reihe mit den Eltern der verschwundenen Kinder. Omvirs Ma mit ihrem Boxerbaby, das den ganzen Radau verschläft, sein Bügelwala-Papa und sein Möchtegern-Tänzerbruder. Bahadurs Ma, Darulalu, Anschals Papa und ihre Brüder, Ajay und der andere. Ich weiß nicht, wie er heißt. Chandnis Papa ist nicht gekommen. Wahrscheinlich arbeitet er. Ich lächle Ajay zu, aber der wendet den Kopf ab. Runu Didi weigert sich, zu uns zu kommen, obwohl Ma sie ruft. Sie sitzt mit ihrer Laufkameradin Tara und Taras Ma zusammen. Irgendjemand entzündet das Feuer. Die Puja beginnt mit Liedern, die ich nicht verstehe. Und der heiße Rauch brennt uns in der Kehle. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Ma die Hand von Chandnis Ma hält. Ich glaube nicht, dass Ma sie je zuvor gesehen hat. Höchstens vor den Toilettenanlagen oder in der Schlange vor dem öffentlichen Wasserhahn. Und jetzt benimmt sie sich, als wären sie Schwestern. In ihren Augen schimmern Tränen, als hätte sie ihr eigenes Kind verloren. Ich bin hier, direkt neben ihr, aber es ist so, als würde sie mich gar nicht sehen. Nach der Puja, die super ist, weil wir Buttermilch mit gehacktem Koriander obendrauf bekommen und so viel Alu Puri, wie in unsere Bäuche passt, lässt Ma Runu Didi allein zu Hause, mich aber bringt sie zu Paris. Sie glaubt, dass Paris mir helfen kann, bei der Prüfung gut abzuschneiden. Am liebsten hätte sie mich mit zur Arbeit genommen, dann hätte sie mich im Blick und könnte mich anschreien, damit ich den ganzen Tag lerne. Aber das geht nicht. Ihre Haifa-Madam glaubt, dass Bastille-Kinder voller Bazillen sind, Tuberkulose, Typhus und Pocken, auch wenn es seit einer Ewigkeit keine Pocken mehr gibt.